Marketing, allgemeine Überlegungen zum Marketing. Ich hatte ja an der Uni Münster unter Professor Meffert und unter Professor Backhaus die Renommee-Uni in Deutschland für Marketing studiert und muss sagen, es war hochinteressant. Besonders in Erinnerung ist mir geblieben Professor Burmann, also damals noch Dr. Burmann, mittlerweile ist er Professor in Bremen. Der war damals schon herausragend, auch mit seinen Folienvorträgen. Die waren immer sehr kreativ. Also sehr kreative Diagramme hatte er jeweils entwickelt. Und er war damals tätig bei Volkswagen und hat dort oder war zwischenzeitlich, bevor er dann habilitiert, beziehungsweise promovierte an der Uni Münster, war er, glaube ich, tätig in der Geschäftsleitung Marketing bei Volkswagen. Trotzdem muss ich sagen, letztendlich hat mir dieses ganze Wissen nicht viel gebracht. Ich konnte es weder bei der Firma Schaub Objekteinrichtungen, also der Firma meiner Eltern, umsetzen, noch hat es mir was gebracht für meine Tätigkeit als Fotograf. Jede kleine Fotografin ist fähiger als ich letztendlich. Und letztendlich hat sich das Marketing in den letzten Jahren so stark verändert, dass man sagen muss, es ist fast nur noch Online-Marketing. Ja, und dann muss ich auch sagen, gibt es kein Allgemeinrezept. So teilweise sind Hauptschüler wie zum Beispiel Kim.com, Kim Schmitz, also der Mega-Upload letztendlich erfunden hatte, Multimillionär, der einen Hauptschulabschluss hatte und letztendlich nie irgendwas offiziell gelernt hatte mit Marketing, hat es geschafft, seine jeweiligen Marken zu pushen, sodass er weltweit bekannt wurde, indem er einfach durch entsprechende publikumsträchtige Auftritte es für seine jeweilige Situation geschafft hat, erfolgreich zu sein. Und das ist letztlich das A und O, dass man für seine jeweilige Branche und seine individuelle Situation einfach aufgeschlossen sein muss, am Markt schauen muss, was andere machen und dann die nötige Kreativität einfach mitbringt, um das Ganze dann umzusetzen. Mein Vater zum Beispiel war auf seine Art auch erfolgreich, obwohl er überhaupt kein Verkäufertyp war. Aber bei ihm kam diese Seriosität, dieses konkludente Verhalten, ein Mann, ein Wort, ja, das hat er nach außen getragen und dann umgesetzt. An der Uni lernt man vor allen Dingen, sich gut auszudrücken und letztendlich sein Wissen gut zu verkaufen. Also, man lernt letztendlich als in der Stabsfunktion sich zu behaupten oder als Berater. Als Umsetzer muss man sich gar nicht ausdrücken können oder es vermitteln können. Man muss es einfach nur tun. Ja, Elon Musk kann sich nicht besonders gut ausdrücken. Es ist teilweise ein Gestammel, was er von sich gibt. Trotzdem ist es auch hochinteressant und in sich schlüssig. Und er setzt die Sachen um. Praktisch, er bringt so neue Ideen auf den Weltmarkt, also sprich in die Gemeinschaft des Wissens, wie sie noch gar nicht publiziert sind. Die Drehzahl hat sich so erhöht, dass die Zeit gar nicht reicht. Also die Sachen, die er umsetzt, bis die dann in die Lehre aufgenommen werden, ein Buch geschrieben wird und das dann den Studenten vermittelt wird und dann umgesetzt wird, vielleicht dann nach 5 oder 10 Jahren, ist es schon lang wieder obsolet. so lange existieren die Firmen ja teilweise gar nicht im Internet-Universum. Ja, wenn man überlegt, vor ein paar Jahren war Facebook Number One, dann hat es geswitcht zu Instagram. Mittlerweile ist fast WhatsApp wieder vorne dran. Es ändert sich alle paar Jahre. Und diese Kanäle muss man erstmal verstehen, um sie dann nutzen zu können. Das heißt, oft verstehen. Ich weiß noch damals, ich war bei Professor Meffert in der Vorlesung, er hat vom Internet damals überhaupt nichts gehalten. Ja, das ist so wie Berkshire Hathaway bzw. Warren Buffett, der auch von diesen Sachen überhaupt nichts versteht. Aber er kann sich ja auf die Bereiche zurückziehen, wie Coca-Cola und sowas und McDonald's, wo er was versteht. Von Internet hat er keine Ahnung. Braucht er auch nicht, weil er kann auch mit den anderen Bereichen erfolgreich sein. Und Meffert hatte damals das Internet überhaupt nicht verstanden und hatte gesagt, ja, also es wird nie übers Internet groß was eingekauft werden. Ich habe damals schon gesagt, ja, ich kaufe schon. Ich habe meine Bücher schon damals alle nur über Amazon gekauft. Vor allem deshalb, man konnte sie kostenlos wieder zurückschicken. Man konnte theoretisch sich ein Buch in aller Ruhe zu Hause anschauen, ob man das wirklich sich, die waren ja super teuer, diese Bücher. Und dieser Service des kostenlosen Zusendens war unschlagbar. Und damals habe ich das schon prognostiziert. Unmittelbar danach, im Jahr 2000, kam es ja dann zum riesen Crash. Da fühlten sich dann natürlich die ganzen Internetkritiker bestätigt. Es war halt genauso wie mit Bitcoin ein Überhypen der ganzen Sache. Dann der komplette Zusammenbruch. Und danach ging es wieder in unendliche Höhen. Heutzutage läuft fast alles übers Internet. Firmen verschwinden, ganze Stadtzentren sind leer. Die ganzen Geschäftszeilen stehen alle leer. Selbst hier in unserem Dorf, in der City, gibt es kaum noch Einzelhändler. Es wird alles nur noch übers Internet gekauft. Es gibt riesen Verteilerzentren. Ja, da muss man sagen, diese Leute können sich halt sehr gut verkaufen, die Professoren. Die können sich super gut ausdrücken. Ja, Professor oder Dr. Burmann damals. Ich war immer total begeistert. Und bei Professor Meffert war es so, er hat jetzt gar nicht so eine Ausstrahlung gehabt in seinen Vorlesungen. Die waren relativ unspektakulär, aber er hat es einfach geschafft, die Top-Leute um sich zu scharen. Also Professor Backhaus war wesentlich spritziger in seinen Auftritten. Er war ehemaliger Vertriebsmann, kam von Siemens und hatte dann Kongresse veranstaltet oder Spezialseminare. Da hat er mal einen Herrn Eder, glaube ich, hieß der, aus der Rechtsabteilung von Siemens kommen lassen. Und es war hochinteressant, wie der berichtet hat, was er aus seinem Geschäftsumfeld berichtet, wie es theoretisch abgeht, wie es teilweise abgeht in der Praxis. Ja, dass er zum Beispiel mal als Siemens haben sie mal ein Wasserkraftwerk im Iran, als der Ayatollah Khomeini dann da an die Macht kam und die Rechnungen nicht mehr gezahlt hat, haben sie radikal die Baustelle abgebrochen. Oder hat er gesagt, wie wichtig es ist, dass immer er den Vertrag aufgesetzt hat. Und hat er erzählt, wie plötzlich mal einer ihrer Sublieferanten oder eine andere Firma, mit der sie zusammen, eine französische Kraftwerksfirma, dann gesagt hat, ja, bekommen, dann können wir ja den Vertrag, normalerweise war er immer der Lieferant und plötzlich waren sie der Lieferant, haben sie gesagt, komm, dann nehmen wir euren Vertrag. Der war natürlich maximal zugunsten des Lieferanten ausgestattet und plötzlich war Siemens der Einkäufer und diese französische Firma wollte dann einfach diesen Vertrag nehmen, um als Lieferant dann im Zusammenspiel mit Siemens das als Basis heranzuziehen. Und da hat er dann geschluckt. Das war witzig, wie er das alles erzählt hat aus der Praxis. Aber letztendlich, dieses ganze Wissen hat mir im Leben relativ wenig gebracht. Es war interessant, es war auch interessant zu wissen, wie letztendlich diese ganzen Gremien oder diese Personen auch alle ticken und dass die letztendlich auch alle mit Wasser kochen, dass sie sich einfach nur sehr gut verkaufen können. Das ist letztendlich das A und O. Und diese ganzen Spielchen, es sind ja letztendlich Spielchen, die an der Uni gespielt werden. Ja, die sollen letztendlich wie eine Art Gehirntraining fungieren die, aber nicht unbedingt, um einen im Leben weiterzubringen. Es ist diese ganzen Aufgaben und Musterfälle und so weiter, die müssen ja auch ein gewisses Niveau haben, ja, dass jede Aufgabe so eine Art Challenge ist, Herausforderung beim Lösen auch. Aber letztendlich ist das Leben viel trivialer. Es ist teilweise einfach nur dieses Wissen über die Praxis aufzunehmen und mit den damit einhergehenden Emotionen. Ja, das ist das letztendlich der Schlüssel. Und die Herausstreichung von diesen Banalitäten, wenn ich überlege, es waren teilweise banale Bemerkungen in Nebensätzen von Professoren, die gemacht wurden, die dann, und meistens, wenn diese aus der Praxis irgendwas erzählt haben oder Storytelling ähnlich, also dieses reine, klar, das reine Denken, das betriebswirtschaftliche Denken bekommt man natürlich schon nach ein paar Jahren mit, wenn man so und so viele Aufgaben. Man wird schon geprägt und man merkt das dann auch, wenn man sich mit anderen unterhält, was unter Gleichgesinnten unmittelbar klar ist, merkt man, wie andere sich dann extrem schwer tun, diese Gedankengänge nachvollziehen zu können. Es ist wie wenn sich zwei Surfer unterhalten und erzählen von Aufregen, Anlufen, Abfieren und so weiter und verwenden entsprechende Schlagworte, dann tut man sich als Nicht-Surfer extrem schwer, da zu folgen und das nachzuvollziehen. Und so ist es mit jedem. Unterhält man sich mit einem EDV-Fachmann und er fragt, hast du deine Festplatte mit NTFS oder FAT formatiert? Ja. Und nimmst du zum Abspeichern SD-Karte, Micro-SD oder CD oder DVD mit einem Brenner, ja? So hatten sie mal einen Papst, Bischof Lehmann gefragt, ob er wüsste, was eine CD ist. Und er wusste das nicht. Ja, also den haben sie mehrere triviale Fragen gestellt, die jeder alltäglicher Jugendlicher sofort weiß, um was es sich dreht. Wenn man den gefragt hätte, was WhatsApp ist, hätte er es auch nicht gewusst. Und das ist halt heute so, dass man am Puls der Zeit wissen muss, was gerade läuft, um das dann umzusetzen. Und ich muss sagen, im Bereich Marketing, natürlich muss man das selbst erlebt haben. In der jeweiligen Branche muss man ein paar Jahre sich bewegt haben, damit man das System versteht. Und dann halt am besten andere Marktteilnehmer interviewen. Also, ich habe zum Beispiel in Bezug auf Preisfindung in der Fotografie, hatte ich mehrere Fotografen aufgesucht und habe dann an Marketing-Schulungen teilgenommen. Also es waren oft auch allgemeine Vorträge, also Workshops bei André Balabasov, Slava und Andreas Ebinger, bei Kathleen Jones oder Kathleen John, bei Johann Winterholler, bei Vicky Baumann. Weiterhin habe ich Podcasts und Online-Kurse gekauft von Carmen und Ingo, Christina und Eduard, Julia und Jill. Die haben einen super Podcast zum Beispiel von Carmen und Ingo. Gibt es eine ganze Online-Präsenz, also Online-Kurs auf zig Ebenen. Kathi und Chris aus Bochum habe ich schon gesprochen. Johannes Fenn aus Nürnberg ist super fähig. Walter Weber ist im Filmbereich super top. Ja, oder Kreativ Wedding habe ich schon mit Anne Anselmann telefoniert, die ist super nett. Riccardo Fasoli ist im Filmbereich absolut top. Und mit all diesen Leuten, genauso dann auch noch auf Wedding-Meetups, habe ich mich auch mit zig Fotografen unterhalten. Und irgendwann mal kristallisiert sich dann ein Wissen heraus, was, ich sagen muss, komplett divergiert zu etabliertem Wissen. Oder was auch von anderen wiederum, die im Kauf Tobias Beck, ja, wo man sagen muss, das ist komplett anders. Ja, die gehen mehr, diese Fotografen, diese, vor allem diese Hochzeitsfotografen, gehen das sehr intuitiv an, sehr emotional und weniger kognitiv. Also mehr einfach vom Feeling her. Und die liegen erstaunlich richtig. Ja, und das haben die, aber das muss nicht für jeden gelten, auch in der Werbung, manche, die gehen über Instagram, andere über Facebook, andere, die gehen über Google Ads und manche andere sagen, Pinterest ist das A und O. Also ich kenne einige, zum Beispiel Balabasov, der macht es nur über Facebook. Und über seinen Bekanntheitsgrad. Nico Soika macht zum Beispiel alles nur über Instagram, konsequent. Und hat seinen Terminkalender für die nächsten 2 Jahre komplett voll. Ja, zum Beispiel Johann Winterholler, der macht wiederum ausschließlich Google-Werbung. Ja, und hat da mittlerweile sich zu etablieren im Raum Stuttgart. Er sagt halt, durch die vielen bezahlten Werbeanzeigen ist er mittlerweile an Nummer auf der zweiten Seite schon in Stuttgart und bekommt seine Aufträge. Julia und Jill sagen zum Beispiel, das ist der falsche Weg, über Google zu gehen, obwohl jetzt Johann Winterholler damit Erfolg hat. Die sagen, sie gehen eher über Pinterest oder solche Sachen oder versuchen halt über spezifische Wedding-Portale an die letztendlich die lukrativeren Aufträge zu bekommen.
zu kommen. Und sie möchten eine langfristige, sie möchten eigentlich, dass ihre Kunden sie schon Jahre davor ihnen folgen und wissen und sie einfach kennen. Also ihnen anonym sozusagen folgen und schon für den Fall, dass sie dann heiraten, eigentlich ihnen schon klar ist, dass sie dann Katie und Chris buchen. Und sie sagen, die dann halt kurzfristig vorher erst über Google einen Fotografen suchen, das ist nicht ihr Klientel. Weil sie fangen halt erst bei 3.000 Euro an. Ja, Johann Winterholler ist mittlerweile auch im oberen Preissegment angelangt und fängt auch nicht unter 2.500 Euro an. Und ja, so gibt es halt unterschiedliche Auffassungen. Aber am erstaunlichsten war halt, dass das also im Grunde genommen diese Vorgehensweise, zum Beispiel Kathleen John hat mir auch gesagt, Junge, du musst einfach diesen Preis durchsetzen. Ja, es geht hier nicht um stufenweise Deckungsbeitragsrechnung und jeden Auftrag zu bekommen, wenn man hier Bodo Schäfer zuhört, der dann versucht, sich auf die Kunden einzustimmen und versucht, welcher Kundentyp ist in Form von Hunden oder Tobias Beck anhand von Fischen, der sagt, okay, das ist ein typischer Hai und das ist ein typische Eule oder so. Da muss ich sagen, sind die Aussagen von Kathleen Schon, von Vicky Baumann und eigentlich auch von Katie und Chris ziemlich ähnlich, die alle, auch Carmen und Ingo, alle sind da ziemlich ähnlich in ihren Aussagen und da muss man sagen, ja, das ist wohl im Fotografiebereich anders. Die sind auch, sie sehen sich auch nicht als Dienstleister, sondern als Künstler und haben auch ein sehr hohes Selbstwertgefühl. Das heißt, sie selektieren ihre Kunden. Sie nehmen nicht jeden. Und in diese Position muss man natürlich erstmal reinkommen. Das ist völlig anders als dieses gnadenlose Anpassen, um jedem Kunden letztendlich dienen zu können. Ja, dieses Dienen steht bei denen nicht oben. Ihr steht die Kunst ganz oben. Und die geben die Rahmen vor. Die sagen, ich weiß, wie es geht. Und die Kunden, wenn die es nicht verstehen, dann müssen sie sich einen anderen Fotografen suchen. Also ein komplett anderer Ansatz. Während wir in BWL im ersten Semester lernt man gleich, wie diesen typischen Fall, wie sich ein Unternehmer aus dem Markt kalkuliert, weil er zu hohe Preise fordert und so weiter. Diese Ansätze für einen Busunternehmer ist nicht vergleichbar. Passt auf diesen Fotografiebereich überhaupt nicht. Und dann gibt's Leute wie zum Beispiel Balabasov, André Balabasov oder auch Slava Ebinger, bei denen war ich auch jeweils bei Marketingkursen. Also die beide sind absolut super, ja, die sind absolute Spitzenfotografen. Ja, ich halte sogar Ebinger für den besten Fotografen in ganz Stuttgart. Und aber das, was er in dem Marketing-Seminar einem vermittelt hat, das hat auf mich überhaupt nicht gepasst, war einfach nicht anwendbar. Weil wenn er hier erzählt, er setzt diese Preise eiskalt durch, dann würde ich mich wirklich komplett aus dem Markt kalkulieren. Also bei ihm war es halt so, dass er, das hat überhaupt nicht gepasst auf meine Situation. Ich glaube auch, dass er sich gar nicht in die Situation von solchen, in Anführungsstrichen, Fotografen, die jetzt auf einem völlig anderen Niveau tätig sind wie er, die auch nicht diesen Kundenkreis schon haben, sich nicht hineinversetzen kann. Weil er dieses Problem wahrscheinlich nie hatte, weil er eben zu einer Zeit angefangen hat und sich einen Namen aufgebaut hat, wo es noch nicht so schwer war, wo eben noch es reglementiert war, Fotograf zu werden. Heute kann ja jeder Vollpfosten-Fotograf werden. Ja, man braucht gar nichts, keinen Nachweis, keine Ausbildung. Man kann einfach, jeder Student kann sofort anfangen und sich anbieten als Top-Fotograf. Und manche finden dann auch ihre Opfer. Opfer sage ich deshalb, weil ich mittlerweile der Meinung bin, dass man einfach mindestens 3-4 Jahre braucht, bis man wirklich solide so eine Hochzeit durchziehen kann und diese ganzen Erfahrungen alle hat. Davor ist es die Wahrscheinlichkeit, dass es komplett schief läuft, sehr hoch. Man kann Glück haben. Man kann Glück haben, dass es zufällig klappt. Aber wenn man einigermaßen safe sein will, muss man als Kunde, als Hochzeitskunde, sollte man sich wirklich einen etablierten Fotografen suchen, der mindestens schon 3-4 Jahre auf dem Markt ist und schon 20 Hochzeiten minimal fotografiert hat, auch in der hohen Kategorie. Ja. Naja, und so kann man sagen, das Marketing ist eben sehr, sehr komplex, wie man an Kunden rankommt. Und andere, die machen es eben über Diversifikation. Philipp Hüttenhain zum Beispiel bietet auf seiner Homepage alle drei Bereiche, Kindergartenfotografie, Schulfotografie, Abiballfotografie und Hochzeitsfotografie, gleich auf gleichem Niveau an. Und andere sagen wiederum, auf keinen Fall, man würde sich dadurch nicht als Spezialist etablieren. Man muss eine Extra-Seite haben, nur für Hochzeitsfotografie, um eben wahrgenommen zu werden als Profi, der eben nicht einen Bauchladen hat und wie sagt man, Eierwollmilchsau oder sowas, ja, also alles anbieten, sondern Spezialist sein. Dann kann man auch einen angemessenen Preis fordern. Und eigentlich kann man nur beraten, wenn man selber in der Situation war, ganz unten und dann auf mehreren Ebenen. Ja, man kann ja mehrere Lösungen eigentlich vorschlagen oder für sich selber umsetzen. Und umso mehr, man muss letztendlich immer auf mehrere Pferdchen setzen. Auf mehrere Pferdchen setzen meine ich durchaus auf mehreren Plattformen aktiv sein. Was allerdings wirklich out ist, ist tatsächlich die Werbung in Zeitungen, dieses Printmedien ist völlig überteuert. Ich habe mehrere Anzeigen aufgesetzt in diesen Hochzeitszeitungen, Magazinen, und hat über 1.000 Euro oder an die 1.000 Euro gekostet, ein einziges Inserat. Ich hatte allerdings auch gleich eine halbe Seite. Ich dachte, okay, wenn schon, denn schon, dann sehe ich ja, ob es wirkt. Null, einfach Rückläufer, 0,0. 1.000 Euro hätte ich direkt verbrennen können. Ja, und auch langfristig hat es nichts gebracht. Gut, es war nicht ganz so schlimm wie sonst. Ist es ja so, dass die Anzeigen wirklich nur Zeitungen, diese Hochzeitszeitungen erscheinen einmal im Monat und das Inserat ist dann nach diesem Monat eben weg und die Zeitung liest ja sowieso keiner. Und es ist auch nicht ganz so schlimm, denn ich habe festgestellt, die stellen das dann meistens online. Und wenn man dann nach dem eigenen Namen googelt, dann erscheint zumindest Jahre danach noch dieses einmal aufgegebene Inserat, wird dann über Google gefunden. Ja, so hatte ich auch geworben. Es gibt hier Spezialzeitungen, die dann, in Stuttgart ist es die Zeitung Lift, die dann einmal pro Jahr ein Heft rausbringt über Stuttgart feiert zum Beispiel. Da hatte ich auch inseriert. Die waren auch noch so blöd und haben den falschen Ort reingesetzt. Nicht Ehningen, sondern Ehingen. Habe ich mich super geärgert und habe gesagt, ja, das ist ja komplett falsch. Da haben sie sich dann rausgeredet, hatten gemeint, ja gut, das Inserat sei ja sowieso unabhängig von der Adressenauflistung im Heft. Und deswegen gibt es da keinen Rabatt oder einen Preisnachlass aufgrund des Fehlers, weil das sei ja freiwillig von Ihnen, dass Sie die Adressen hinten im hinteren Bereich auflisten. Bloß bei mir stand halt die Adresse direkt neben meinem Inserat und hat dann natürlich das Inserat praktisch wertlos gemacht, weil ja jeder, wer bucht denn einen Fotografen, der aus Ehingen kommt, irgendwo ganz hinten auf der Schwäbischen Alb. Ja, es war sehr ärgerlich. Ja, dann bringt die Böblinger Zeitung immer wieder solche Sonderauflagen raus. Bringt halt leider auch überhaupt nichts. Ja, es sind Hefte, die verschwinden einfach im Nirvana. Kein Mensch liest es. Die Leute werden heute überfrachtet mit, was eventuell was bringt, ist Hochzeitsportale, ja, Hochzeitsportal Stuttgart, da werbe ich zum Beispiel jedes Jahr, ist da meine Anzeige drin, es ist auch noch ein einigermaßen angemessener Preis, mit 200 Euro für ein ganzes Jahr ist okay, vor allem es erscheint dann ab und zu auch in Suchmaschinen. Dann gibt es noch die Möglichkeiten über solche Portale wie myhammer.de, wo Handwerker drin sind, oder Check24, die auch bestimmte Dienstleister bewerben. Ja, wenn man eben auf Google sucht nach Hochzeitsfotografen, dann bekommt man diese Portale auch alle. Es gibt noch einen, weiß es gerade nicht mehr, wie die heißen, Porträtbox.de. Die listen auch mehrere Fotografen und da kann man sich als Brautpaar dann auch listen und bekommt dann von Fotografen im Umfeld die ganzen Angebote zugesandt. Aber habe ich auch bisher, man gewinnt dann nur einen Auftrag über den Preis. Also indem man gnadenlos günstig ist und ist man im normalen Preis, hat man so gut wie keine Chance, weil eben 20 gleichzeitig, genauso wie bei Facebook gibt es Gruppen, wo ab und zu Fotografen dann ihre Anfragen, die sie nicht erfüllen können, weil sie schon gebucht wurden an dem Tag, ausschreiben. Da bewerben sich dann 30 Fotografen. Ich hatte noch nicht einmal darüber einen Auftrag bekommen. Ja, ist fast unmöglich. Ja, aber es sind zumindest alle Möglichkeiten, wenn man jetzt zum Beispiel ganz frisch ist und noch Preise anbieten kann zur Hälfte vom normalen Satz. Normale Fotografen liegen halt bei ca. 200 Euro pro Stunde. Wenn man jetzt Anfänger ist oder Nebenberufler, kann man ja vielleicht mal anbieten, für die Hälfte oder für ein Drittel, dann könnte man bei diesen Plattformen zum Zug kommen. Also wo es einfach rein über den Preis geht. Mittelfristig kann man damit halt nicht überleben. Und man zieht sich dann halt wirklich eine Kundschaft an, was ja die ganzen Starfotografen mir so eingebläut haben, wie Vicky Baumann oder Kathleen Schon oder Katie und Chris. Ja, die alle das wirklich bestätigt haben, dass man schauen muss, dass man einfach in diesem eigentlich mittleren bis oberen Preissegment Fuß fassen muss und das nachhaltig kommunizieren muss, dass man in diesem Preissegment tätig ist und nicht darunter. Und diese Kunden, viele sagen auch, über Mund-zu-Mund-Propaganda, also hat man erstmal Kunden, mehrere, in dem Preissegment Aufträge abgewickelt, dann bekommt man rein über diese Kunden wieder weitere Kunden in dem Preissegment. Ja, also manche haben gesagt, ihre Winterhauler hat sehr schöne Aufstellungen bei seinem Workshop präsentiert, wo er vermittelt hat, bei ihm waren es tatsächlich 50% über Google Ads und 50% Vermittlung. Also Mundpropaganda über bestehende Kunden. Katie und Chris, die machen es hauptsächlich über, also, wie nennt man die nochmal? Genau, über Influencer, beziehungsweise über Portale. Es gibt hier verschiedene Internetseiten, die eben berichten über die Branche. Oder auch eine andere Möglichkeit ist halt, sein Netzwerk zu erweitern. Aber man muss das gesamte Portfolio der Möglichkeiten parat haben und wissen, wie das funktioniert. Und es ist extrem viel Zeit damit verbunden, sich in jedes System einzudenken, einzuarbeiten und letztendlich dann auch seine Informationen dort hochzuladen oder die Netzwerke aufzubauen. Und es dauert Jahre und man kann das auch sehr schnell wieder kaputt machen, wenn man es nicht nachhaltig pflegt. Ja, und das ist es. Diese Zeit muss man auch haben und diese Muse. Oder man setzt eben dann jemanden ein, der das für einen regelt. Man müsste einen Studenten finden, der das nebenher bereit ist zu machen. Ja, also einen, der im Preissegment einfach zahlbar ist. Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich eine Online-Agentur mir rausgesucht habe, Alexander, den ich auf Provisionsbasis engagiert habe. Da muss man auch erstmal jemanden finden, der dazu bereit ist, dass ich sage, okay, er bekommt dann natürlich ist seine Rechnung dann entsprechend höher, weil er ja das Risiko auch mittragen muss. Das gleiche wie bei Abibellen, wenn man gebucht wird, rein auf Shop-Basis, ist der Preis natürlich gleich mal 30% höher, als wie wenn die Schüler einen einfach pauschal buchen mit einem Satz. Ja, und all diese Zusammenhänge, die muss man erstmal sich anhören und dann systematisch auch umsetzen. Ja, das war jetzt mal der grobe Überblick über Marketing.